Gesegneten Donnerstag. War es nicht ein gesegneter Donnerstag? Amen. Unser Herr kommt schon bald. Und ich freue mich, dass ihr dieses Lied mit wachsender Begeisterung singt. Und ich denke, am Ende des Camps werden wir wirklich einen Ohrwurm haben. Es war noch kälter als zurzeit, als ich im Januar in China einen Anruf aus Deutschland bekam. Ich war gerade für 2 Wochen in China, um dort adventistischen Studenten die Offenbarung nahezubringen, als mich meine Frau Bea angerufen hat und gesagt hat, Christopher, wir haben ein Problem. Das ist ein ernstes Problem gewesen. Einige von den lieben Menschen, die vor kurzem eine Entscheidung gefällt haben in der Taufe, haben plötzlich große, schwierige Fragen bezüglich der Gottheit. Und ich wusste sofort, worin das Problem bestand. Denn ich selbst als junger Christ, als ich kaum richtig Adventist war, hatte angefangen, bestimmte Broschüren zu lesen, bestimmte Dinge im Internet zu lesen und war so fest davon überzeugt, dass ich beinahe die Gemeinde verlassen hätte. Und vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Und in dieser Situation, dort in China, am anderen Ende der Welt, wusste ich, es gibt ein Problem. Ich selbst wusste von mir, wie gefährlich solche Irrlehren sein können und wie solche Irrlehren trennen können. Jetzt gab es 3 Optionen, die möglich waren. Die erste Option ist ganz einfach die. Es ist eine Irrlehre und Leute, die Irrlehre glauben oder Irrlehre predigen, sollten von der Gemeinde entfernt werden, oder? Man muss ja die Gemeinde schützen. Wäre das eine gute Option? Dann hat man vielleicht ein Herz für die Gemeinde, aber kein Herz für diese Menschen, die vor kurzem gerade erst eine Entscheidung für Christus getroffen haben, nicht wahr? Die andere Option ist, wir haben sie so lieb, lass sie doch einfach in der Gemeinde und lass sie erzählen und einfach das Ganze ignorieren. Wäre das eine gute Option? Als ich damals gebetet habe, dort in China, und ich sage nicht, wer es gewesen ist, ich hab gerade gesehen, dass einige, als ich gefragt habe, sollte man sie einfach aus der Gemeinde entfernen, haben einige genickt. Aber ich sage euch was, wenn ihr jemals für Menschen gebetet habt, dass sie sich entscheiden für die Taufe, wenn ihr Menschen Schritt für Schritt für Christus gewonnen habt, dann werdet ihr niemals solch eine Option in Erwägung ziehen. Es sei denn, es ist absolut notwendig. Es gab nur eine Option, die wirklich, wirklich Sinn macht. Es muss einen Weg geben, die Person von der Irrlehre zu trennen. Und das war alles, was ich mir gewünscht habe. Diese lieben Menschen von dieser gefährlichen Irrlehre zu trennen. Lasst uns beten. Ich möchte euch einladen, niederzuknien zu diesem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt zu dir kommen können. Wir danken dir so sehr, dass dein Wort Kraft und Macht hat. Wir danken dir so sehr, dass wir jetzt aus deinem Wort belehrt werden können. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Herz berührst. Denn die Botschaft, die wir jetzt studieren wollen, ist eine wichtige Botschaft. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, was du jedem Einzelnen von uns zu sagen hast. Bitte halte du alle Störungen fern, innerlich und äußerlich. Und bitte, Herr Jesus, sprich du durch mich. Lass es nicht meine Worte sein, lass es das Wort Gottes sein, das aus der Bibel direkt jeden Menschen anspricht, der hier ist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir aus dieser Predigt verändert herauskommen und eine Entscheidung für dich fällen, bis ins letzte Detail. Das bitte ich dich von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen. Schlagt mit mir eure Bibeln auf in 1. Mose 3 und dort Vers 24. Und nicht, dass ihr euch erschreckt, ich werde heute weder über die Dreieinigkeit predigen, noch werde ich darüber predigen, wie man mit Menschen umgeht, die wie ich einer Irrlehre kurzzeitig aufgesessen sind. Ich möchte dieses Prinzip der Trennung von Mensch und Irrtum benutzen, um euch ein Thema nahezubringen, das noch wichtiger ist, als das wir gerade angesprochen haben. In 1. Mose 3 und dort Vers 24 lesen wir folgenden Gedanken. Es heißt hier: Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Lass uns kurz über diesen Vers nachdenken. Was für Elemente finden wir in diesem Vers? Was seht ihr in diesem Vers? Was gibt es da für Gegenstände, für Elemente? Seht ihr da Menschen? Genau, da gibt es Menschen. Die Menschen werden vertrieben. Was sehen wir noch? Wir sehen Engel. Was sehen wir noch? Wir sehen eine Flamme. Womit ist die Flamme verbunden? Wir sehen ein Schwert. Und was sehen wir noch? Den Baum des Lebens. Lass uns mal dort anfangen. Wir sehen den Baum des Lebens. Warum heißt der Baum des Lebens Baum des Lebens? Weil der Baum des Lebens ewiges Leben gibt. Würdet ihr zustimmen? Der Baum des Lebens war der Baum, wo Adam und Eva hingehen konnten und von der Frucht nehmen konnten, um ewiges Leben zu bekommen. Der Baum des Lebens war ein Symbol für ewiges Leben. Jetzt, um zu dem Baum zu kommen, wie kam man zu dem Baum hin? Nach dem Vers. Noch genauer. Wie kam man zu dem Baum nach diesem Vers? Es gab einen Weg, könnt ihr das sehen? Es gab einen Weg zum Baum des Lebens. Was ist das Problem in diesem Vers mit dem Weg? Der Weg war versperrt. Könnt ihr das alle sehen? Wir haben einen Weg, wir haben ein Ziel, den Baum des Lebens, und auf dem Weg ist eine Sperre. Zwei Cherubim stehen dort und halten etwas, was offensichtlich hindern soll, dass jemand zum Baum des Lebens kommt. Was ist es, was hindert? Ein Schwert. Was für ein Schwert? Ein flammendes Schwert. Also halten wir fest, wir haben den Baum des Lebens. Wir haben einen Weg zu dem Baum und wir haben sozusagen eine Sperre, wo zwei Cherubim mit einem flammenden Schwert entstehen und den Weg blockieren. Wenn also Adam zu dieser Situation sich auf den Weg machen würde und sagen, das ist der Baum des Lebens, lass uns da mal hingehen, was würde passieren? Es gäbe einen Stopp erstmal, nicht wahr? Ihr würdet sehen, wow. Was würde passieren, wenn Adam sich entscheiden würde, mich interessieren diese Bodyguards dort nicht, ich gehe trotzdem zum Baum des Lebens? Was würde passieren? Das flammende Schwert würde zuschlagen. Nun, warum ist dort ein flammendes Schwert? Lass mich fragen. Ist das flammende Schwert dort wegen Adam? Ja oder nein? Und Eva? Das war nicht meine Frage. Ist das flammende Schwert dort wegen Adam und Eva? Ja oder nein? Woher wissen wir das? Das ist nicht wegen Adam und Eva das. Weil es vorher nicht da war, aber Adam und Eva waren schon vorher da. Es gab einen Zeitpunkt, wo Adam und Eva zu dem Baum des Lebens gehen konnten. Macht das Sinn? Also Adam und Eva sind per se nicht das Problem. Was ist das Problem? Seid ihr ganz sicher? Ganz sicher? Einige sind nicht sicher. Das Einzige, was sich verändert hatte zwischen 1. Mose 2, wo es heißt, dass sie freien Zugang hatten zum Baum des Lebens, und 1. Mose 3, 24, war nur eine Sache. Adam war nicht mehr Adam, er war Adam, der gesündigt hatte. Also was ist es, was wirklich verhindert wird, um zum Baum des Lebens zu kommen? Was wird wirklich weggetrennt? Sünde. Die Bibel lehrt uns, dass es ein flammendes Schwert gibt, das zwei Dinge trennt. Was sind die beiden Dinge? Das eine ist das ewige Leben und das andere ist die Sünde. In der Bibel können diese beiden Dinge nicht zusammenkommen. Ewiges Leben und Sünde. Wenn die Sünde in Adam, auf Adam, mit Adam versucht, zum Baum des Lebens zu kommen, was passiert? Was passiert? Das flammende Schwert. Wenn da keine Sünde wäre, wäre der Weg frei. Aber so wie Sünde ist, ist da ein flammendes Schwert. Wir wollen vier Fragen stellen. Erstens, was ist das ewige Leben? Zweitens, was ist Sünde? Drittens, was ist das Schwert? Und viertens, was ist die Flamme? Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist das ewige Leben? Ich würde sagen, das war so eine komische Frage. Ewiges Leben ist, wenn man lebt, ohne zu sterben, richtig? Aber die Bibel hat eine tiefere Definition. Was ist das ewige Leben? Johannes 17, Vers 3. Lass uns gemeinsam dahin gehen. Johannes 17 und dort Vers 3. In Johannes 17 und dort Vers 3 lesen wir, und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch auswendig, aber schlagt ihn trotzdem auf. Eines der Geheimnisse beim Bibelstudium ist, auch die Bibelverse, die man gut kennt, immer wieder aufzuschlagen. Irgendwann kann man sie dann auswendig. Johannes 17 und dort Vers 3 sagt uns, das ist aber das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, was? Erkennen. Also was ist das ewige Leben wirklich? Die Erkenntnis Gottes. Und helft mir, was bedeutet Erkenntnis in der Bibel? Einige von euch wissen das bestimmt. Was bedeutet Erkenntnis? Neu geboren werden, das stimmt. Heißt es, dass ich etwas begreife und sage, wow, jetzt habe ich es erkannt. Genau, ihr kennt die Geschichte, Adam erkannte sein Weib und was passiert? Sie wurde schwanger. Und ich mache dieses Beispiel immer wieder gerne, weil es das illustriert. Adam stand auf dem Hügel, nicht wahr? In der untergehenden Sonne sah er seine Frau 2 Kilometer entfernt und rief aus, das ist Eva. Wurde sie davon schwanger? Nein. Was musste geschehen? Was musste geschehen? Sie wurden ein Fleisch. Manche sagen vielleicht erkennen, das war ein komisches Wort, das ist altmodisch, nicht wahr? Trauen sich nicht zu sagen, worum es geht? Ich würde behaupten, es gibt kaum ein schöneres Wort, um das zu beschreiben, was hier vor sich geht, als das Wort erkennen. Nicht wahr? Also erkennen bedeutet eine intime Beziehung, nicht nur ein Wissen. Das ewige Leben ist nicht nur ein Wissen über Gott oder eine Kenntnis intellektueller Art. Das ewige Leben ist eine direkte Beziehung zu Gott, eine innige Beziehung. Zweite Frage, was ist Sünde? Kennt jemand eine biblische Definition? 1. Johannes 3, Vers 4 gibt uns eine Definition und Ellen White sagt, das ist die einzige Definition der Bibel über Sünde. Gehen wir ganz kurz dahin. 1. Johannes 3, Vers 4. 1. Johannes 3 und dort Vers 4. Die Bibel sagt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die was? Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also wir verstehen, Sünde ist die Übertretung oder die Übertretung des Gesetzes oder die Gesetzlosigkeit, aber Sünde hat immer eine Folge. Und was ist die Folge von Sünde? Das stimmt, am Ende ist es tot. Schlag mit mir auf Jesaja 59, Vers 2. Und einige von euch haben das gerade schon erwähnt. Jesaja 59, Vers 2. Wer da ist, sage mal Amen. Wer noch nicht da ist, sage, warte noch ein bisschen. Sind wir da, Jesaja 59, Vers 2? Sondern eure Missetaten tun was? Scheiden. Was ist ein anderes Wort für scheiden? Trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Also Sünde führt immer zur Trennung von Gott. Was ist das ewige Leben? Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist eine innige Beziehung zu Gott. Sünde führt zur Trennung. Können wir sehen, warum die Bibel immer grundsätzlich diese beiden Dinge unterscheidet und trennt, weil man kann nicht gleichzeitig mit einer Person inniglich verbunden sein und getrennt sein. Richtig? Wer von euch war schon mal inniglich mit einer Person verheiratet oder verbunden und gleichzeitig von ihr getrennt? Geht das? Das ist unmöglich. Genauso unmöglich ist es, Sünde und ewiges Leben gleichzeitig zu haben. Sünde und ewiges Leben sind nicht kompatibel. Sie schließen sich einander aus. Und das war dieses flammende Schwert, hat es ausgedrückt. Frage, was ist das Schwert in der Bibel? Schlagt mit mir gemeinsam auf Hebräer 4, Vers 12. Wir kommen zum Schwert des Geistes gleich noch. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist was? Wirksam und lebendig. Lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch. Bitte scheidet Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Okay? Aber das Schwert im Garten Eden war nicht einfach nur ein Schwert. Es war was für ein Schwert? Ein flammendes Schwert. Und Flammen, das ist ein feuriges Schwert, richtig? Die Frage also ist, was ist Feuer in der Bibel? Heiliger Geist, das stimmt. Und du hast gesagt, Liebe. Und das ist gar nicht so verkehrt, denn die Bibel sagt ja, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Ein interessanter Text, der das auch schön zeigt, ist Hohelied 8, Vers 6. Übrigens, worum geht es im Buch Hohelied? Um eine Liebesbeziehung, ganz genau. Schaut mal mit mir in Hohelied 8 und dort Vers 6. Hohelied 8, Vers 6, dort heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist was? Feuerglut und eine Flamme des Herrn. Fassen wir zusammen. Was ist ewige Leben? Eine innige Beziehung zu Gott. Wozu führt Sünde? Führt zur Trennung. Frage, wer von euch hat schon einmal erlebt, dass ihr aus einer innigen Beziehung zu irgendjemandem in eine Trennung geschlittert, nee, meldet euch nicht, aber in eine Trennung geschlittert ist? Oder in eine Partnerschaftskrise gekommen ist? Wenn man Partnerschaftsberatung aufsucht, was sind die zwei Dinge, die man meistens geraten bekommt? Woran scheitern die meisten Beziehungen? Kommunikation, richtig, und? Zeit mehr verbringen? Liebesbeweise, nicht wahr? Wenn ich eine Krise mit meiner Frau hätte, würde ich wetten, dass jeder Berater mir sagen würde, es gibt zwei Dinge, die du tun musst. Du musst mit deiner Frau reden und du musst ihr zeigen, dass du sie liebst, richtig? Denn Kommunikation und Liebe töten die Trennung. Sünde führt zur Trennung. Was tötet die Sünde? Das flammende Schwert, das für das Wort Gottes steht und für die Liebe. Zwei Dinge töten Sünde. Es ist Liebe und das Wort Gottes. Unsere Predigt heißt das flammende Schwert. Gott hat noch viel mehr das empfunden, was ich am Anfang nur andeutungsweise, bruchstückhaft euch versucht habe zu vermitteln. Als Adam und Eva gesündigt hatten, hatte er drei Optionen. Die erste Option war zu sagen, sie sind in Sünde gefallen, sie müssen weg. Wäre das eine gute Option gewesen? Warum nicht? Gott hatte ein Herz für das Universum und er wollte, dass die Sünde sich nicht verbreitet. Aber trotzdem hat er sie nicht verworfen. Warum? Weil Gott nicht nur ein Herz für das Universum hat, sondern auch ein Herz für die Menschen. So wie ich versucht habe zu erklären, dass ich hatte ein Herz für die Gemeinde, also auch ein Herz für die Menschen, die dort diesem Irrtum aufgesessen waren, hat Gott noch viel mehr. Ein Herz für das Universum und ein Herz für Adam und Eva. Er kann Adam und Eva nicht einfach so laufen lassen, denn das würde das Universum in Gefahr bringen. Er kann aber auch Adam und Eva nicht einfach umbringen und einfach töten, weil dann hätte er kein Herz für Adam und Eva. Was ist die einzige Option? Die Person von der Sünde zu trennen. Und die Frage seit jenem Tag ist, schafft es der Gott des Himmels, durch das flammende Schwert die Person und die Sünde zu trennen? Wisst ihr übrigens, wie diese Geschichte ausgegangen ist, von der ich anfangs erzählt habe? Herrlich. All die Menschen, die Fragen hatten, sind noch heute in der Gemeinde und sind aktiv und sind meine größten Schätze in der Gemeinde und sie haben ihre Fragen beantwortet bekommen. Wisst ihr wodurch? Nicht durch, das darfst du nicht sagen. Nicht durch, wir haben nicht eh lieb, ist egal. sondern durch das Wort Gottes. Das Schwert, das die Person von Sünde trennt, trennt auch vom Irrtum. Das flammende Schwert. Seit diesem Tag, als Adam und Eva sündigten, hat Gott ein Ziel. Er möchte den Menschen von der Sünde trennen, damit der Mensch dann wieder ohne Gefahr auf dem Weg zum ewigen Leben gehen kann. Das erste Problem war das, dass scheinbar für Jahrhunderte und Jahrtausende jeder einzelne Mensch dieses Problem hatte. Schaut mal mit mir gemeinsam in Römer. In Römer 5 und dort Vers 12 zum Beispiel. In Römer 5 und dort Vers 12. Dort heißt es: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil einige gesündigt haben. Euer Protest ist nicht stark genug. Ihr seid Protestanten. Weil alle gesündigt haben. Und das beinhaltet Hiob und Henoch und Daniel, selbst die treuesten Männer Gottes. Alle haben irgendwann in ihrem Leben gesündigt. Wenn man die 4000 Jahre auf die Erde schaute, sah es aus, als ob der Mensch als Spezies untrennbar verbunden ist mit der Sünde. In jedem Leben war irgendwo eine Verbindung zwischen Mensch und Sünde. Und der erste Schnitt, der gemacht werden musste, war zu zeigen, ob es überhaupt möglich ist, dass ein Mensch ohne Sünde existieren kann. Die erste Frage war, schafft es Gott, einen Schnitt zu machen zwischen der Spezies Mensch und der Sünde? Wer allein kann diesen Schnitt machen? Das flammende Schwert. Wir haben gelernt, das Schwert Gottes steht für das Wort Gottes. Schlagt mit mir gemeinsam auf Johannes 1 und dort Vers 14. Johannes 1 und dort Vers 14. Da heißt es, und das Wort. Könnt ihr mir einen anderen Namen sagen für das Wort? Das Schwert. Und das Schwert, das Wort Gottes, wurde was? Fleisch. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus kommt, das Schwert Gottes wird Fleisch, es schneidet in die Menschheit hinein und zeigt, dass es möglich ist, überhaupt diese Trennung zu machen. Schauen wir uns gemeinsam an, was die Bibel sagt über Jesus. In Hebräer 4 und dort Vers 15. Hebräer 4 und dort Vers 15. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. War Jesus ein wahrer Mensch? War er ein ganzer Mensch? Hatte er Schwachheiten? Die Bibel sagt sogar, sondern einen, der in manchen Dingen versucht worden ist. In allen Dingen versucht worden ist. Jesus kam nicht, um ein Theaterspiel aufzuführen. Jesus kam wirklich, um zu zeigen, dass Menschen wie du und ich, Menschen, die aus Fleisch und Blut sind, die schlafen müssen, die Schwachheiten haben, dass diese Menschen von der Sünde getrennt werden können. Der Mensch ist nicht unheilbar verloren. Das hat das Leben Jesu bewiesen. Denn es heißt hier, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. In Jesus zum ersten Mal und zum einzigen Mal vollständig, von Beginn bis zum Ende des Lebens, zeigt sich eine eindeutige Trennung zwischen Sünde und? Was sagt Jesus? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das konnte er nur sagen, weil er völlig ohne Sünde war. Denn es ist unmöglich, gleichzeitig in Sünde zu sein und mit dem ewigen Leben verbunden zu sein. Der erste Schnitt war ganz deutlich und klar gemacht. Aber war der Satan begeistert darüber? Hat Satan versucht, auch wie es im Garten Eden geschafft hat, das ewige Leben durch Sünde zu verschmutzen und da eine Trennung herzuführen? Wenn Adam und Eva versucht hätten, mit ihrer Sünde zum Baum des Lebens zu kommen, was wäre passiert? Das Schwert des Lebens wäre gekommen, richtig? Es hat sie aufgehalten. Als der Satan, als Engel des Lichts, sich dem Leben nähert, dem ewigen Leben, Was hält den Satan auf in Matthäus 4? Es steht geschrieben. Die Sünde hatte keine Chance. Nicht, weil Jesus so stark war, nicht, weil er Gott war, sondern weil dort ein Schwert war, das gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Das flammende Schwert, das hineinschnitt und das Leben herausschnitt sozusagen, hat auch das Leben bewahrt. Das flammende Schwert, das im Garten Eden den Baum des Lebens bewahrt hat, bewahrte Jesus in der Stunde der schlimmsten Versuchung. Können wir nicht dankbar sein, dass wir das flammende Schwert in unseren Händen halten? Jesus hat uns ein vollkommenes Beispiel gegeben. Aber das ist doch ein Unterschied. Denn obwohl Jesus ein vollkommener Mensch, also ein wirklicher Mensch war, hat er doch nie gesündigt. Aber hast du gesündigt? Hast du gesündigt? Gibt es da jemanden, der sagen kann, ich habe nicht gesündigt? Beim Heben seiner Hand hätte er jetzt gerade gesündigt. Denn die Bibel sagt, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, ist ein Lügner und Lügner ist Übertretung des Gesetzes und Übertretung des Gesetzes ist Sünde. Es war nicht genug, einfach nur zu zeigen, dass man die Sünde, dass man ein Leben ohne Sünde leben könnte, durch die Kraft Gottes. Das Problem lag tiefer. Denn wir alle, durch unsere Sünde, waren viel enger noch mit der Sünde verbunden. Wir haben sie getan. Die Schuld lag auf uns. Und ein Weg musste freigemacht werden, dass diese Schuld von uns genommen wird, damit wir wieder zum Baum des Lebens kommen können, nicht wahr? Und wir alle wissen, dass es jemand gab, der diese bereits getane Sünde auf sich genommen hat. Schlagen wir gemeinsam auf Jesaja 53 und dort ab Vers 3. Jesaja 53 und dort Vers 3. Und dann lesen wir gleich Vers 4. Vers 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Nebenbei, um wen handelt es sich hier? Das ist Jesus. Er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du heute Schmerzen? Vielleicht hast du körperliche Schmerzen, vielleicht hast du mentale Schmerzen, du leidest an Depressionen, vielleicht hast du geistliche Schmerzen. Ist das auch möglich, sowas zu haben? Er hat unsere Krankheiten, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott was? Geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus Christus kam nicht nur, um zu zeigen, dass man sündlos leben kann, er kam, um die Sünde von dir und von mir auf sich zu nehmen, damit, wenn wir ihm nachfolgen, auf dem Weg zum Leben, er den tödlichen Schnitt bekommt und wir frei durch können. Denn als die Sünde der Welt auf ihm lag, welche Einstellung oder welche Beziehung hatte er jetzt zu dem Wort Gottes? Frage. Was macht das Wort Gottes mit der Sünde? Schaut mit mir einen Text an in Sacharja 13. In Sacharja 13, und es ist ein Vers, den Jesus selbst zitiert, das denke ich mir nicht aus. Als Jesus kurz vor dem Gang nach Gethsemane mit seinen Jüngern spricht, zitiert er aus diesem Vers und sagt, das ist jetzt, was jetzt passiert. Er sagt nämlich dann weiter im Ende des Verses, wir lesen gleich am Beginn des Verses, Schwert erwache gegen meinen Hirten. Gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher an, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Wisst ihr, dass Jesus das zitiert hat? Worauf hat er das bezogen, diesen Vers? Das ist Vers 7, Sacharja 13, Vers 7. Worauf hat er das bezogen, als er gesagt hat, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen? Wie hat sich das erfüllt? Am Kreuz, nicht wahr? Wer ist die Herde, die sich zerstreut hat? Das waren die Jünger, die alle geflohen sind in alle Himmelsrichtungen. Wer ist der Hirte, der geschlagen wurde? Wer spricht dann hier in diesem Vers? Schaut den Vers euch genau an. Nein, das Wort spricht nicht. Es spricht auch nicht das Schwert, denn das Schwert wird angesprochen. Richtig? Da spricht jemand zum Schwert: Schwert, erwache, schlage den Hirten. Der mein, was ist? Mein Feind? Was heißt Gefährte? Ist Gefährte ein negatives oder ein positives Wort? Ein positives Wort. Da spricht jemand, dass das Schwert jemanden schlagen soll, der eigentlich nahe zu einem steht. Wer spricht hier? Spricht Jesus? Jesus ist der Hirte, der geschlagen wird. Gott, der Vater, spricht: Schwert, erwache gegen meinen Gefährten. Wie würde es dir gehen, wenn du deinen besten Freund, deinen Sohn, umbringen solltest? Ich meine, wir sind gute Christen, wir würden nicht mal unsere Feinde umbringen, nicht wahr? Weil Gott uns das so gebietet. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen meinen Gefährten. Eine Person in der Bibel hat ansatzweise erlebt, was das bedeutet. Das war Abraham, nicht wahr? Abraham sollte seinen Sohn opfern. Darf ich fragen, mit welchen Instrumenten? Wie sollte er getötet werden? Mit einem Messer und mit Feuer. Ein Messer und Feuer. Wie wurden die Tiere im Heiligtum geopfert? Ein Messer und Feuer. Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Denn als Jesus Christus starb, was hat sich erfüllt? Das Wort Gottes. Wir sagen Halleluja, das Wort Gottes erfüllt sich. Frage, wenn alle Prophezeiungen im Alten Testament darauf hinweisen würden, dass du ewig von Gott getrennt bist, würdest du dich freuen, wenn sich das Wort Gottes erfüllt? Alle Prophezeiungen im Alten Testament sprechen ja vom Tod Jesu, und der Tod Jesu für Jesus bedeutet, dass er von Gott getrennt ist. Als sich das Wort Gottes erfüllte, haben wir alle geschrien, Halleluja, die Prophezeiung ist toll. Schau mal, die Bibel ist gut. Und es stimmt auch. Aber für Jesus bedeutet es, dass die Bibel, das Wort Gottes sich erfüllt. Es bedeutet einen Schlag durch das Schwert. Denn weil die Prophezeiung sich erfüllt, stirbt er. Und ist auf ewig getrennt von seinem Vater am Kreuz. Denn Jesus ist ja nicht den ersten Tod gestorben. Hier ist es den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient haben. Und wenn wir das sehen, was Jesus Christus für dich und mich getan hat, dann wird dieses Schwert, das geschlagen hat auf Golgatha, es wird auch unser Herz durchbohren. Schlag mal mit mir auf in Lukas 2. In Lukas 2 und dort Vers 35. In Lukas 2, Vers 35, da finden wir, wie viele Jahre vor der Kreuzigung die Mutter von Jesus eine Prophezeiung erhält. Schaut mal mit mir in Lukas 2, Vers 35. Dort heißt es: Aber auch dir selbst wird ein was? Ein Schwert durch die Seele dringen. Frage: Wann ist wohl der Maria das Schwert durch die Seele gedrungen? Als sie Jesus verloren hat im Tempel und ihn wiederfinden musste wie einen verlorenen Schlüssel? Als sie sich gewundert hat, warum Jesus kein Wunder tut, in Kana, als sie mit den Brüdern gedacht hat von Jesus, naja, also vielleicht geht es ein bisschen in extreme Richtung, und sie versucht haben, ihn zurückzuholen? Nein. Wann ist ihr Herz durchdrungen worden? Mit einem Schwert. Am Kreuz von Golgatha. Als sie dort stand und gesehen hat, dass derjenige, der niemals, auch nur einmal, nicht einmal in Gedanken gesündigt hat, und das aus Nazareth, nicht wahr? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich habe 30 Jahre meines Lebens in St. Pauli verbracht, ich habe noch niemals mit Gedanken gesündigt. Ich wohne in Las Vegas, aber ich habe noch niemals auch nur mit Gedanken mit einer Sünde gespielt. Das ist schon ziemlich krass, oder? Jesus war kein Eremit irgendwo im heiligen Kloster. Jesus hat dort gelebt, wo du und ich leben. Eigentlich noch viel schlimmer. Und dieser Jesus, der nicht ein einziges Mal gesündigt hat, nimmt alle diese Sünde auf sich, damit das Schwert, das flammende Schwert, ihn trifft und wir freien Weg haben. Und wenn wir das sehen, durchbohrt es nicht auch dein Herz. Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist was? Lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, um den Kirchen zu erklären, was der wahre Glaube ist, richtig? Es dringt durch, um die Menschen in Fernostasien und Afrika zu missionieren. Es dringt durch, um unseren Gemeindeleitern mal zu sagen, was die Wahrheit ist. Richtig? Es dringt durch, bis es scheidet was? Unsere eigene Seele, unser eigenes Mark, unser eigenes, es ist ein Richter unserer eigenen Gesinnungen und Gedanken. Liebe Freunde, heute Abend möchte ich einen Gedanken tief einprägen. Ja, wir wissen, die Bibel gibt Leben. Allein schon deswegen, weil sie die Sünde in uns töten kann. Die Bibel gibt Leben, ja. Aber die Bibel hat auch eine zerstörerische Kraft. Ich würde sagen, was? Die Bibel dringt hindurch und hat zerstörerische Kraft. Ein Messer und ein Feuer. Was wird zerstört? Ihr wisst es schon, oder? Was wird zerstört, wenn die Sünde sich naht? Die Sünde. Schauen wir mal gemeinsam ein paar Texte an, die uns das ganz deutlich zeigen. Schauen wir mit mir in Jeremia 23 und dort Vers 29. Jeremia 23 und dort Vers 29. Da heißt es, aber ich mag diesen Vers. Ist mein Wort nicht ein was? Ein Feuer. Wer von euch hat das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass er Feuer in seinen Händen hält? Kriegst du heiße Hände, wenn du die Bibel in der Hand hältst? Die Bibel ist ein Feuer. Und, die Frage ist, erlebst du dieses Feuer in deinem Leben? Aber nicht nur ist die Bibel ein Feuer, es ist sogar wie ein Hammer. Jetzt habt ihr schon mal gehört, man soll die Bibel nicht wie ein Hammer benutzen? Das ist falsch. Denn die Bibel sagt, die Bibel ist ein Hammer. Und wenn die Bibel sagt, die Bibel ist ein Hammer, dann kann dir niemand sagen, du sollst die Bibel nicht als einen Hammer benutzen. Es gibt nur ein Problem. Wie benutzen wir die Bibel meistens als Hammer? Wen hämmern wir? Den anderen. Wer soll behämmert werden durch die Bibel? Wer soll durch die Bibel zerschlagen werden? Es ist ein Schwert, das durchdringt und richtet die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ja, es war, Jesus kam und machte den ersten Schnitt. Er hat gezeigt, dass Mensch und Sünde getrennt werden können. Er kam sogar und hat einen noch tieferen Schnitt gemacht und hat am Kreuz alle Sünden auf sich genommen, dass der Weg frei ist. Aber er möchte sogar einen noch tieferen Schnitt machen. Er möchte in unserem Denken Sünde und ewiges Leben trennen. Denn wo das Wort Gottes ist, trennt es Sünde und ewiges Leben. Schaut mal mit mir in Hebräer 4, Vers 12 noch einmal diesen wunderbaren Vers an. In Hebräer 4 und dort Vers 12, da möchte ich sagen, was Ellen weiter zu sagt. Das ist ein sehr interessantes Zitat. In Hebräer 4 und dort Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer und ganz sicher, während wir jetzt gerade reden und wir alle ganz friedlich hier da sitzen, spürst du, wie der Heilige Geist vielleicht in deinem Rückenmark irgendwelches Kribbeln auslöst, aber dir ganz deutlich zeigt, was ich heute gesagt habe, war falsch. Die Gedanken, die ich seit langem gegen meinen Nachbarn hege, die sind nicht richtig. Diese Einstellung, diese schlechte Gewohnheit, die müsste ich eigentlich aufgeben. Denn wann immer das Wort Gottes in Klarheit zu unserem Denken kommt, trennt es. Es heißt hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ellen White hat folgende zwei Kommentare dazu. In einem Brief von 1897 sagt sie, praktische Wahrheit muss in das Leben gebracht werden. Und das Wort muss wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert den Überschuss an Selbst in unseren Charakteren wegschneiden. Jetzt, was ist ein Überschuss? Das ist zu viel, nicht wahr? Wenn ein Überschuss ist, dann muss das weggeschnitten werden. Was Ellen White sagt, ist, wir haben einen Überschuss an Selbst. Das ist zu viel von uns selbst. Kann jemand aus eigener Erfahrung berichten, dass da manchmal in seinem Leben etwas zu viel Selbst ist? Das Wort Gottes hat nicht die primäre Funktion, uns irgendwelche Prophetietaten zu sagen und wir glauben, aber wenn wir die erkannt haben, sind wir im ewigen Leben. Das Wort Gottes ist ein Schwert und es schneidet das ab, was zu viel an Selbst ist. Vielleicht liebst du es, im Rampenlicht zu stehen. Vielleicht liebst du es, lange Gebete zu sprechen. Vielleicht liebst du es auch, immer bemitleidet zu werden. Es gibt tausend Möglichkeiten, einen Überschuss an Selbst zu haben. Vielleicht denkst du immer nur an deinen eigenen Vorteil. Vielleicht beschwerst du dich jedes Mal, wenn es nicht nach deiner Fasson geht. Ein Überschuss an Selbst. Übrigens, interessanterweise steht da nicht, und das finde ich ganz interessant, manchmal diese Einstellung, dass wir zu willenlosen Robotern werden sollen. Übergabe des eigenen Ichs bedeutet nicht, dass wir kein Ich mehr haben. Amen. Aber das Ich soll auf den richtigen Standpunkt, da wo es hingehört. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen, mit einer Personalität geschaffen. Jeder von uns ist ein eigenes Ich. Das Ich ist nicht das Problem ist das erhöhte Ich. Der Überschuss. Der muss weg. Und weiter sagt sie, das Wort macht den Stolzen demütig, den Perversen sanftmütig und zerbrochen, den Ungehorsamen gehorsam. Es ist alles das Wort, das es macht. Sie sagt weiter, die sündigen Gewohnheiten, die der Mensch natürlicherweise hat, sind mit dem täglichen Handeln verwoben. Ist das nicht praktisch? Erleben wir es nicht alle, dass die sündigen Gewohnheiten, die wir haben, nicht nur ab und zu aufscheinen, sondern eigentlich mit unserem täglichen Leben ganz oft verwoben sind? Und jetzt seid mal ganz ehrlich. Ja, wir sagen, Jesus hat uns von unseren Sünden erlöst und ja, vielleicht sündigen wir ab und zu mal. Aber wer von euch ehrlich kann sagen, ich sündige nur ganz selten ab und zu mal? Aber wenn wir ständig, die ganze Zeit, natürlicherweise immer weiter sündigen, was hat sich eigentlich geändert? Was hat sich geändert? Die sündigen Gewohnheiten, die der Mensch natürlicherweise hat, mit dem täglichen Handeln verwoben. Aber das Wort schneidet die fleischliche Lust weg. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und jetzt pass auf. Es scheidet Mark und Bein, indem es die Fleischeslust wegschneidet und den Menschen willig macht, für ihren Herrn zu leiden. Was bedeutet es? Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet, dass es scheidet Mark und Bein? So keine Operation, die stattfindet. Sie sagt, indem es die Fleischeslust wegschneidet. Jetzt machen wir ein praktisches Beispiel. Was ist Fleischeslust? Was ist Fleischeslust? Gib mir mal ein paar Beispiele für Fleischeslust. Gier? Völlerei? Eitelkeit? Fleischeslust. Dankeschön. Was sagt die Bibel über das Fleisch? Vielleicht sagen einige von euch, und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ja, was ist eigentlich so schlimm an der Sünde? Schaut mit mir etwas, was die Bibel sagt in Römer 5, Verzeihung, Römer 8. Warum möchte Gott uns von der Sünde trennen? Römer 8 und dort Vers 6. Römer 8 und dort Vers 6. Da heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist was? Römer 8, Vers 6, das Trachten des Fleisches ist was? Ich kann euch nicht hören. Tod. Was heißt Trachten? Haben wir heute schon gelernt, nicht wahr? Was heißt Trachten? Streben, suchen, sich nach etwas ausstrecken, etwas wollen, richtig? Wenn ich nach etwas trachte, dann strecke ich mich danach aus. Wonach streckt sich das Fleisch aus? Nach dem Tod? Mein Fleisch? Dein Fleisch sehnt sich nach dem Tod? Moment mal, nein. Also wenn ich vor dem Kühlschrank stehe und ich weiß, ich soll das nicht essen, aber ich esse trotzdem, da wünsche ich mir nicht den Tod, oder? Wenn ich vor dem Computer sitze und etwas anschaue, was ich nicht anschauen sollte, da wünsche ich mir doch nicht den Tod, oder? Schaut mit mir gemeinsam in Johannes 8, Vers 44. Johannes 8 und dort Vers 44. Schaut etwas, was die Bibel uns sagt über den Satan. In Johannes 8, Vers 44 heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun, der war ein was? Ein Mörder, ein Menschenmörder. Was macht ein Menschenmörder? Was macht ein Menschenmörder? Er tötet Menschen, richtig? Also was ist Satans einfaches Ziel? Er hatte viele Ziele. Was ist sein letztendliches Ziel? Er tötet Menschen, richtig? Wer war der erste Mensch, den er töten wollte? Eva, richtig? Also, Eva kommt zu diesem Baum, richtig? Und Satan, als Schlange, sitzt in diesem Baum, hat welches Ziel nochmal? Ich töte Eva, richtig? Was sagt er ihr? Du wirst keineswegs des Todes sterben. Stell dir vor, jemand sagt zu dir, ich würde dich niemals betrügen und denkt gleichzeitig, ich betrüge dich. Wie würdest du empfinden, wenn jemand sagt, komm, es ist kein Problem, du wirst nicht sterben und gleichzeitig denkt er, dich bringe ich um. Wie würdest du über so eine Person denken? Wie viel Zeit würdest du mit so einer Person verbringen wollen? Das ist, was die Sünde tut. Das Fleisch in uns sagt uns, nimm davon, es ist kein Problem, du brauchst das, dann freust du dich, dann hast du Lust, dann hast du Freude, die anderen machen es ja auch, es wird nichts passieren. Und während es das uns sagt, sagt eine andere Kammer in unserem Gehirn, die wir gar nicht kennen, ich bringe dich um. Sagt die Bibel nicht, unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Lieber Freund, liebe Freundin, du kennst dich selber nicht, ich mich auch nicht. Bisschen Angst einflößen, oder? Da gibt es etwas in unserem Gehirn, das uns umbringen will und wir kommen gar nicht dahin. Wir können es gar nicht ausschalten. Die Bibel sagt, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Helft mir, wer kann es ergründen? Sagt mir genauer, wer kann es ergründen? Das stimmt, der Geist Gottes, denn er erforscht alles, nicht wahr? Das Wort Gottes ist ein was? Und es dringt hindurch. Der Geist Gottes, der die Tiefen Gottes erforscht, ist in der Lage, das hervorzubringen, was wir selbst gar nicht kennen von uns. Ist es euch nicht schon so gegangen, dass ihr in einer Krisensituation plötzlich Dinge sagt oder tut, von denen ihr geglaubt habt, sowas würde ich niemals tun? Schon mal erlebt? Also wenn man so ein Camp vorbereitet, kommt das öfter vorkommen, nicht wahr? Plötzlich Schwierigkeiten und man so aus der Puste ist, im Stress ist, plötzlich sagt man vielleicht irgendwas, was man gedacht hat, das hätte ich ja niemals gesagt. Und plötzlich merke ich, in meinem Herzen sind da Dinge, von denen hätte ich nicht geglaubt, dass ich es jemals tun würde. Das ist der Grund, warum ein Mensch sich niemals selbst erlösen kann. Er weiß nämlich gar nicht, wovon. Bis in alle Ewigkeit werden wir wahrscheinlich gar nicht wirklich verstehen, was da alles in unserem Kopf abgegangen ist. Aber einer versteht. Und einer versteht nicht nur, sondern er hat das Heilmittel dagegen. Er kann uns vor dieser tödlichen Täuschung bewahren. Er kann uns vor der Sünde bewahren, von der Sünde retten. Sein Name ist Jesus Christus und er hat das flammende Schwert. Die Bibel sagt uns, das Wort Gottes ist ein Feuer, ein Hammer, der zerstört. Jetzt schaut mal mit mir gemeinsam, wie der Paulus das ausdrückt, in 2. Korinther 10. 2. Korinther 10 und dort Vers 3. Denn ja, es stimmt, wir haben das Fleisch und wir werden bis zur Wiederkunft im Fleisch sein. Wir werden bis zur Wiederkunft Anfechtung haben und Versuchung haben. Das ist nicht das Problem. Ihr wisst, Versuchung ist keine Sünde. Sünde ist, wenn ich in die Versuchung einwillige, sagt die Bibel. In 2. Korinther 10, Vers 3 heißt es, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht wie? Nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Wer von euch war schon mal auf einer Festung, auf einer Burg? Was ist der Sinn von Burgen und Festung? Sie sollen kaum einnehmbar sein, am besten uneinnehmbar, richtig? Gibt es in deinem und in meinem Kopf, gibt es da auch solche Festungen, die scheinbar uneinnehmbar sind? Ich rede nicht von dem plötzlichen Versagen, von der Sünde, die plötzlich über mich gekommen ist, war die Versuchung, irgendwie, ich habe nicht aufgepasst, ich war mit Gott nicht verbunden, aber es war das erste Mal. Ich rede von den Dingen, die wir seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren tun und von denen wir mittlerweile glauben, man kann sie nicht überwinden. Wisst ihr, nein, ist egal, gehen wir nicht hinein. Gibt es solche Dinge in eurem Leben? Die scheinbar unüberwindbar sind? Die Bibel sagt, selbst wenn es eine Festung ist, es gibt Waffen, die sie zerstören können. Jetzt, mit welcher Waffe kämpfen wir? Wir sind ja alle in der Armee, ich weiß nicht, bei Army. Spricht die Bibel von Waffen, die wir tragen im geistlichen Kampf? Wo spricht sie davon? Lasst euren Finger in 2. Korinther und geht schnell mit mir zu Epheser 6. Wie viele Waffen gibt es in Epheser 6? Es gibt viele Verteidigungsmaßnahmen, richtig? Aber wie viele Waffen gibt es da? Ein Schwert. Eine einzige Waffe. Also wenn der Paulus von der Waffe unseres Kampfes spricht, was meint er dann? Er meint das Schwert. Schaut mit mir, wie das Schwert heißt. Wie heißt das Schwert in Epheser 6, Vers 17? Das ist das Schwert des... Darf ich mal eine Frage stellen? Wenn ich sage, das ist die Bibel des Christopher, wem gehört die Bibel dann? Christopher, richtig? Das ist die Bibel des Christopher. Wem gehört das Schwert, wenn die Bibel sagt, es ist das Schwert des Geistes? Wer kämpft dann? Es ist der Heilige Geist, der kämpft. Die Bibel sagt, das Fleisch und der Geist tun was miteinander? Sie kämpfen miteinander. In unserem Denken sind da Festungen der Sünde eingefahren und wir selbst können sie nicht besiegen, weil wir wissen gar nicht mal, wo sie sind. Aber das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und es dringt hindurch, bis es scheidet Seele und Mark und Bein und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Liebe Freunde, das Wort Gottes hat eine viel tiefere Bedeutung als, ach ja, der Sabbat ist der richtige Tag. Wow, was bin ich ein toller Bibelstudent. Das Wort Gottes hat primär eine noch ganz tiefere Bedeutung. Es soll etwas richten. Und genau da ist das Problem, das wir meistens haben. Wir sprechen über die Dinge, die kontrovers sind, aber die Dinge, die ganz offensichtlich sind. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört von einem Evangelisten in Amerika. Und ich muss es erzählen, weil ich fand das sehr treffend. Er sagt, er ist ein Gesundheitsberater. Er hält Gesundheitsvorträge und er sagt, in jeder adventistischen Versammlung, wo er Gesundheitsvorträge hält, meldet sich jemand und sagt, was ist mit den Pilzen? Darf man Pilze, sind Pilze gesund oder sind Pilze ungesund? Aber er sagt, fast in jedem Mal, wenn diese Person fragt, sind Pilze gesund oder ungesund, stellt er später fest, diese Person hat ein Problem mit Völlerei, diese Person trinkt Alkohol oder macht viele Dinge, die viel deutlicher ungesund sind. Wir schlagen uns die Köpfe ein über das Tägliche, über den Heiligen Geist oder über irgendwelche Dinge, aber heiligen den Sabbat nicht. Tratschen und klatschen. Oder schauen uns unreine Dinge an. Die Bibel hat eine tiefere Bedeutung. Das flammende Schwert durchleuchtet unser Herz. Ihr habt euren Finger noch in 2. Korinther 10. In 2. Korinther 10 heißt es in Vers 5, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Frage, was ist die Erkenntnis Gottes? Was ist die Erkenntnis Gottes? Das ewige Leben, richtig? Alles, was sich gegen das ewige Leben erhebt. Jetzt, wer hat sich zuerst erhoben gegen das ewige Leben? Wer hat gesagt, ich will hinauf, ich will mich erheben, ich hinauf. Satan. Und jede Sünde in uns führt dazu, dass wir uns erheben. Deswegen muss dieser Überschuss an Selbst weggeschnitten werden. Die Bibel sagt, jede Höhe, die sich in die Erkenntnis Gottes erhebt. Jede Höhe. Und wisst ihr, was da steht? Habt ihr den Vers zu Ende gelesen? Ich weiß nicht, ob ihr das für möglich haltet, was dort steht. Meine Bibel sagt mir, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Ihr könnt den Vers gar nicht verstanden haben, ansonsten würdet ihr Amen, Halleluja schreien. Oftmals versuchen wir, äußerlich das Richtige zu tun. Aber kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es möglich wäre, durch die Gnade Gottes, dass jeder Gedanke, den du denkst, gehorsam ist? Denn wenn jeder Gedanke gehorsam ist, was wird wohl mit unseren Worten sein? Was wird mit unseren Taten sein? Wie wird unser Charakter sein? Der Kampf begann im Denken. Der Kampf wird im Denken fortgeführt. Das Wort Gottes muss in unser Denken hinein. Es reicht nicht aus, wenn wir Sabbat für Sabbat geschniegelt und gestriegelt mit Krawatte erscheinen und singen, preis den Herrn. Wenn unter der Woche wir uns gegenseitig anschreien, unsere Kinder schlecht behandeln, klatschen und tratschen, Dinge tun, von denen wir wissen, es ist falsch. Was nützt es dann, am Sabbat zu singen, preis den Herrn? Und ihr wisst, die Bibel hat viel darüber zu sagen, viel, viel, viel. Schaut mit mir, was der Paulus sagt. Und dieser Vers, das ist ein Vers, der mir sehr, sehr geholfen hat. Denn ich sage euch ganz ehrlich, es ist einfach, so eine Botschaft zu predigen. Es ist super einfach. Man muss ein bisschen die Bibel studiert haben. Aber Gott wird mich nicht danach richten, ob ich diese Botschaft gepredigt habe. Richtig, nicht wahr? Gott wird mich danach richten, ob ich diese Botschaft gelebt habe. Gott wird dich nicht danach richten, ob du die verstanden hast, ob du intellektuell sagst, ja, ich habe die Bibel, es ist alles richtig. Gott wird dich danach richten, ob du diese Botschaft umsetzt. Schaut mal mit mir in 1. Korinther 9. Wer hat 1. Korinther geschrieben? Paulus. War Paulus ein Prediger? Ziemlich beeindruckender Prediger. Und schaut mal, was er sagt. Vers 26, 1. Korinther 9, Vers 26. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Wer von euch hat schon mal Boxen gesehen? Wenn ein Boxer in den Boxring steigt, was ist sein Ziel? Wie gewinnt ein Boxer? Wohin muss er schlagen, um zu gewinnen? Welcher Boxer ist jemals Weltmeister geworden, indem er in die Luft schlägt? Wird man dadurch Weltmeister? Paulus sagt, in dem geistlichen Kampf, in dem ich bin, reicht es nicht aus, in die Luft zu schlagen. Ich muss auf den Feind schlagen. Aber wisst ihr was? Zu oft sind wir geistliche Luftkämpfer im Gottesdienst. Kommen wir alle wieder zusammen und sagen, ja, ich möchte dem Herrn alles übergeben. Aber wir haben keine Lust, am Sabbatnachmittag zum Missionssabbat zu kommen. Alles möchte ich Jesus weihen, aber den Zehnten kürze ich. Oh, der Herr ist so gut zu mir gewesen, aber ich vergesse ständig seine Segnung. Wir führen Luftstreiche aus und beeindrucken uns gegenseitig, wie toll wir kämpfen können. Nicht wahr? Wo ist es? Paulus uns rät, schlag nicht in die Luft, schlag auf das Problem. Was ist dein Problem? Ist dein Problem Neid? Ist dein Problem Selbstsucht? Ist dein Problem ungesundes Leben? Ist dein Problem ein Hobby, das du weißt, das eigentlich nicht mit Gottes Willen übereinstimmt? Was ist dein Problem? Es reicht nicht aus zu wissen, das ist mein Problem und jetzt führe ich Luftkämpfe aus. Dieses Problem muss getroffen werden. Und wer schlägt zu? Schwert Gottes. Er sagt, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Was passiert, wenn wir als Adventisten meinen, die Dreifach-Engels-Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen, aber das Schwert, das wir sozusagen das geistige Schwert, das wir umgürtet an uns tragen, nicht selbst unser Herz durchbohrt hat? Das Evangelium soll nicht in Traktaten in die Welt gehen, es soll als Zeugnis zu der Welt gehen. Sagt das nicht die Bibel, Matthäus 24? Allen Völkern zum Zeugnis? Ja, verteile Flyer, aber lieber sei der Flyer, der in den Himmel fliegt. Wir müssen praktisch kämpfen. Schaut mal, was der Paulus sagt, wir sind gleich am Ende angelangt. In Hebräer 12 und dort Vers 4, Er sagt, Paulus, der es erlebt hat, aus eigener Erfahrung, was es heißt zu kämpfen, denn er sagt immer wieder, ich weiß, dass ich es noch nicht ergriffen habe. Paulus hat nicht seit seiner Bekehrung sündlos gelebt. Er ist mir gefallen. Es gibt Situationen, wo er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Aber preis den Herrn, Paulus ist in Römer 7 nicht stecken geblieben. Römer 8 kam und wir werden gleich das noch lesen. Paulus sagt in Hebräer 12 und dort Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Was ist das für eine Sprache? Bis aufs Blut widerstehen. Helft mir, was ist das für eine Sprache? Das ist Kampfessprache, oder? Wenn Leute an der vordersten Front sagen, wir werden nicht zurückweichen, wir widerstehen dem Feind, nicht wahr? Komme, was er wolle. Meistens werden solche Einheiten dann später mit Orden und Tapferkeitsmedaillen beehrt und geehrt, weil sie vielleicht in Unterzahl stehen geblieben sind, als sie überrannt worden sind, stehen geblieben haben, den Feind aufgehalten. Er sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Zu leicht sagen wir, ach, ich kann ja doch nicht schaffen. Ah, ich bin halt so. Ich bin halt so schwach. Hast du wirklich schon bis aufs Blut widerstanden? Und wir wissen es nicht, auf eigene Kraft ist das Schwert Gottes. Das Wort Gottes, das in uns wirkt, das wirksam ist, dass die Kraft ist da. Bist du willig zu widerstehen? Denn preis den Herrn, Gott kann den Sieg geben. Schaut mal mit mir in Römer 8, eine wunderbare Verheißung. Und wenn er jetzt nicht Amen sagt, dann weiß ich auch nicht. In Römer 8, nachdem Paulus in Römer 7 sagt, nicht wahr? Wer wird mich von diesem Leib erlösen? Vielleicht ist es euch schon so gegangen, mir ist es schon so gegangen. Dass ich Predigten gehalten habe am Sabbat und am Dienstag war ich auf meinen Knien und habe gesagt, wer wird mich erlösen von diesem Leib? Das ist möglich. Und ich habe die leise Ahnung, dass ich nicht der Einzige bin, der es schon erlebt hat. Aber er sagt, nachdem er in Römer 7 das ausruft und schreit und wer wird mich davon erlösen? Es scheint so, als ob keine Hoffnung ist. Zeigt er in Römer 8 in Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den was? Geist die Taten des Leibes, ich kann euch nicht hören, tötet, so werdet ihr was? Leben. Wenn ihr durch den Geist, wie tötet der Geist, mit welcher Waffe? Durch den Geist die Taten des Leibes, die Sünde, tötet, so werdet ihr was? Leben. Der Heilige Geist ist in der Lage, deine sündigen Gewohnheiten zu töten. Er hat die Kalaschnikow gerade schon im Anzug. Die Frage ist, lässt du deine sündigen Gewohnheiten, gibst du sie zum Abschuss frei, ja oder nein? Gibst du sie zum Abschuss frei oder stellst du dich davor und sagst, nein, 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 jetzt noch nicht, lass mich jetzt noch 2 Minuten. Oder sagst du, nein, nein, schieß. Du kannst es nicht umbringen. Du kannst deine Gewohnheiten umbringen, du kennst sie nicht mal, aber der Heilige Geist sagt, geh ein bisschen aus dem Weg. Ich weiß genau, in deiner Kammer, da. Geh aus dem Weg, lass mich hinein. Jesus, der Heilige Geist sagt zu uns, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist nicht nur Jesus, der sagt, das ist auch der Heilige Geist. Nicht wahr? Das heißt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an, wer ein Ohr hat, der höre. Der lässt mich hinein, nicht wahr? Wenn du meine Stimme hörst und mich hineinlässt, werde ich hineinkommen. Das Mahl mit dir halten. Das Mahl mit dir halten heißt, Gemeinschaft zu haben. Er möchte all das hinaustun, was uns von ihm trennt. Wir wollen zum Ende kommen. Am Ende der Zeit wird es Menschen geben, die haben ihre Sünden Gott nicht übergeben, sondern sind so mit ihren Sünden verwachsen, dass jede einzelne Phase ihres Seins mit der wissentlichen Sünde zusammenhängt und nicht mehr trennbar ist. Wisst ihr, was mit diesen Menschen passieren wird? Was wird mit diesen Menschen sein, die dann Jesus sehen werden und sie aufeinander zukommen? Was wird mit diesen Menschen sein, die sich wissentlich für die Sünde entschieden haben und ihre Sünde nicht zum Abschluss freigegeben haben, sozusagen? Sich mit ihnen identifiziert haben. Was wird ihnen passieren? Wodurch werden sie sterben, sagt die Bibel. Schlag mit mir in Offenbarung 11 auf. Offenbarung 19. Offenbarung 19 und dort Vers 15, Jesus kommt in den Wolken des Himmels. Die Bibel sagt uns, und aus seinem Mund geht ein was hervor? Ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Lieber Freund, liebe Freundin, du musst sowieso geschlagen werden. Möchtest du, dass die Sünden geschlagen werden oder möchtest du mit den Sünden geschlagen werden? Du hast die Wahl. Möchtest du die Sünden schlagen lassen oder möchtest du mit den Sünden geschlagen werden? Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Und was wird mit den Menschen passieren, die durch das Schwert umkommen und nach den 1000 Jahren auferstehen werden und den Baum des Lebens sehen werden, dort in der Stadt? Und sie sich der Stadt nähern. Was wird mit ihnen passieren? Das Feuer wird vom Himmel kommen. Ein Schwert und Feuer wird diese Menschen, ein Schwert vor der Wiederkunft, Feuer nach den 1000 Jahren, wird diese Sünder vom ewigen Leben trennen. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende sind Sünde und ewiges Leben immer getrennt. Die Bibel sagt uns, wer den Sohn hat, der hat was? Das Leben. Die Frage ist, hast du den Sohn? Darf der Sohn durch den Heiligen Geist in deinem Leben wirken? Und so sagt uns die Bibel in Offenbarung 2 und dort Vers 7. Übrigens, bevor wir Offenbarung 2, Vers 7 lesen, lass uns noch Vers 15 lesen. Habt ihr was von den Nikolaiten gehört? Wisst ihr, was die Nikolaiten gelehrt haben? Die Nikolaiten waren eine Gruppe von Christen, die zu Beginn der Urchristenheit folgende Lehre gehabt haben. Jesus ist für dich gestorben, das ist fein, aber das Gesetz Gottes brauchst du nicht halten, du kannst weiter sündigen. Du kannst ewiges Leben und Sünde gleichzeitig im Leben haben. Schaut mal, was Jesus über diese Lehre sagt. Offenbarung 2, Vers 15. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen wen? Gegen sie. Krieg führen mit dem was? Mit dem Schwert meines Mundes. Wie denkt Jesus über Menschen, die predigen, dass es kein Problem ist, wenn man weiter sündigt? Wie nennt Jesus die Lehre? Was sagt er über die Lehre? Er hasst sie. Warum hasst er die Lehre? Ist Jesus unfreundlich? Nein. Wisst ihr, dass ich einen Hass entwickelt habe auf Menschen, die ihre einzige Berufung darin sehen, frisch getaufte Menschen aus der Gemeinde zu ziehen? Ich hasse diese Lehre. Ich hasse nicht die Menschen, aber ich hasse diese Lehre, diese Idee. Ich hasse sie. Jesus hasst die Menschen. Er hasst die Lehre, die sagt, dass man gleichzeitig mit ihm verbunden sein kann und getrennt sein kann. Seine Täuschung. Und deswegen sagt die Bibel in Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Übrigens, wie ist der Geist gekommen zu Pfingsten? Im Feuer. Er ist dieses feurige Schwert, das Wort Gottes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Was müssen wir überwinden, um zu diesem Weg zu kommen? Ich möchte einen letzten Vers mit euch lesen, aber bevor ich eine Geschichte erzählen. Das Volk Israel war auf der Wanderung. 40 Jahre sind sie durch die Wüste gewandert, nach jenem Ziel hin, Kanaan. Und als sie endlich da waren, ich muss mich korrigieren, sie waren viel zu früh da, als sie schon nach ungefähr einem zweiten Jahr da waren, da wurden 12 Spione ausgesandt. Und sie haben das Land gesehen. Und was haben 10 Spione gesagt? Es ist ein wunderbares Land, aber wir können nicht rein. Weswegen? Wegen den Festungen, nicht wahr? Das sind Festungen, die wir nicht einnehmen können. Das ist unschaffbar. Wir können diese Feinde nicht überwinden. 2 Leute haben gesagt, wir können sowieso nicht. Aber wer kann es? Gott kann es. 40 Jahre später. Alle, die gesagt haben, wir können es nicht schaffen, überwinden ist unmöglich, sind in der Wüste gestorben. Die zwei, die gesagt haben, wir schaffen es, sind immer noch dabei. Und kurz bevor sie vor den Mauern dieser gewaltigen Festung von des Ellenwald sagt, sie ist fast uneinnehmbar gewesen. Da hat Josua eine Vision von einem Krieger. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Und der Krieger steht da. Und der Krieger hat etwas in seiner Hand gezückt. Was hat er in seiner Hand? Ein Schwert. Und Josua stellt diese Frage: Bist du für uns, bist du gegen uns? Und offensichtlich war er für sie. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du heute das Wort Gottes mit neuen Augen siehst und siehst die Kraft, dann gibt es noch eine Frage an Gott. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Willst du uns helfen oder nicht? Was wird Gott sagen? Ich bin für dich. Und wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Die Bibel sagt sogar, egal was es ist, wir überwinden nicht gerade so auf den letzten Drücker, gerade haben wir es geschafft, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Aber wisst ihr was? Diese Vision von Jesus mit dem Schwert haben die, die gesagt haben, wir werden es nicht schaffen, nie gesehen. Die 10, die gesagt haben, wir schaffen es nicht, und alle, die ihm gefolgt sind, haben Jesus nicht einmal gesehen, denn Jesus offenbart sich nur denen, die überhaupt glauben, dass es möglich ist. Mit seiner überwindenden Kraft. Lieber Freund, liebe Freundin, glaubst du, dass das Wort in deinen Händen mehr ist als ein interessantes Buch? Mehr ist als das Lehrprogramm unserer Kirche? Sondern dass es ein flammendes Schwert ist, das auf eine Mission gesandt ist. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkehren. Der letzte Vers für heute, in Offenbarung 22. Eine wunderbare Verheißung. In Offenbarung 22 und dort Vers 14. Dort heißt es, glückselig sind, die seine Gebote tun. Ich weiß, in manchen Übersetzungen steht, glückselig sind, die ihre Kleider gewaschen haben. Das ist ein und dasselbe. Eine Übersetzung zeigt das Resultat, das andere die Ursache. Wenn wir unsere Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, werden wir seine Gebote tun. Wir haben freien Weg, denn es heißt, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Lieber Freund, liebe Freundin, gibt es heute jemanden hier, der sagt, ich möchte die Kraft des Wortes Gottes in meinem Leben, dieses flammende Schwert, täglich erleben? Was dein Wunsch ist, möchtest du nicht aufstehen und Gott das zeigen? Ich möchte noch einen spezifischen Aufruf machen. Vielleicht gibt es jemanden heute hier, und das nicht für jeden, der sagt, ich weiß, es gibt eine ganz spezifische Festung in meinem Leben. Eine Sündenfestung in meinem Denken, an die habe ich bisher noch gar nicht herangetraut. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass es möglich ist, das zu überwinden. Aber ich habe heute Mut gefasst, dass Gottes Wort mir helfen wird, dass der Geist Gottes mit seiner brennenden, zerstörerischen Kraft diese Sünde besiegen kann durch das Blut Jesu, durch die Kraft Gottes, durch seine Gnade. Ich glaube das und ich möchte das Gott übergeben. Ich möchte diese Sünde zum Abschluss freigeben. Wenn das dein Wunsch ist, eine spezifische Sache in deinem Leben, die dir ganz klar vor Augen steht, dann möchte ich dich einladen, hier zu mir nach vorne zu kommen für ein besonderes Gebet. Und das ist wie gesagt nicht für jeden. Aber wenn es jemanden gibt, der sagt, das ist etwas, was ich in meinem Leben erlebt habe, dann möchte ich einladen, für ein besonderes Gebet hier nach vorne zu kommen. Wir werden nicht sagen, was es ist. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wir wollen dafür beten. Denn wir sind nicht nur zum Bibelstudium hier, sondern auch zum Gebet. Gibt es noch jemanden, der kommen möchte? Amen. Und komm wirklich nur, wenn du das Bedürfnis hast, diese Sache, die dir gerade vor Augen steht, wirklich Gott zu übergeben. Kommt hier ruhig nach vorne, dass wir alle Platz haben. Und gemeinsam beten. Gibt es noch jemanden, der kommen möchte und sagen möchte, ich möchte diese Sache Gott übergeben? Kommt hier nach vorne, kommt hier nach vorne. Dann lasst uns gemeinsam niederknien und Gott bitten. Lieber Vater im Himmel, es ist einfach, so eine Botschaft zu predigen. Aber das ist nicht, worum es geht. Ich glaube ganz fest, dass das Wort Gottes uns heute alle getroffen hat. Denn dein Wort ist buchstäblich lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der aufgestanden ist, der mit dieser Kraft des Wortes jeden Tag leben möchte. Und auch für all diejenigen, die den Mut hatten, hier nach vorne zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber es geht nicht darum, hier von anderen gesehen zu werden. Es geht darum, dass wir dir zeigen möchten, wir möchten eine Entscheidung fällen. Es gibt doch etwas in unserem Leben, womit wir vielleicht seit langer Zeit gekämpft haben. Und was wir bisher nicht überwunden haben, vielleicht nicht mal uns getraut haben, anzugehen, weil wir gedacht haben, das ist sowieso sinnlos. Wir haben heute verstanden, dass jeder Gedanke gehorsam sein kann. Wir haben heute verstanden, dass dein Wort, nicht unsere Kraft, wir sind schwache Menschen, aber deine Kraft, dein Heiliger Geist, deine schöpferische Kraft in deinem Wort, die Möglichkeit hat, nicht nur ein neues Leben uns zu geben, sondern auch das Alte der Vergangenheit angehören zu lassen. Du hast die Mauern von Jericho quasi alleine besiegt mit deiner himmlischen Armee. Das Volk Israel ist nur hinterhergelaufen. Ja, sie hatten ihren Teil zu tun, aber sie haben die Mauer nicht zum Einsturz gebracht. Du bist es gewesen. Und so kannst du auch in unserem Leben die Mauern zum Einsturz bringen, wenn wir mit dir kooperieren. Wenn wir das tun, was du sagst. Wir wissen, dass es unsere Kraft nicht sein wird. Es wird deine Kraft sein. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du zu uns gesprochen hast. Und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht. Das ist dein Wort. Dass du unsere Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Das müssen wir nicht mal fühlen. Wir dürfen es wissen, weil es schwarz auf weiß in der Bibel steht. Und wir glauben es. Und wir danken dir, dass wenn unsere Sünde blutrot gewesen ist, dass du sie weiß machst wie Schnee. Was für eine kostbare Verheißung. Hab Dank, dass durch dein Wort wir das alles erleben dürfen. Dass du zu uns gesprochen hast. Dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen dürfen. Hab Dank, dass du den Weg zum Leben frei gemacht hast. Dass du unsere Sünden auf dich genommen hast. Wir können dir in Ewigkeit nicht dafür genug danken. Und bitten dich von ganzem Herzen, dass du das, was wir heute verstanden haben, zum Herzen versiegelst, uns Kraft schenkst für die Kämpfe, die noch kommen werden und den Mut und die Zuversicht, dass du der Sieger bist und dass du, der du ein gutes Werk angefangen hast in uns, es auch vollenden kannst. Denn du bist das A und das O. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir das alles, denn wir wissen, es ist in deinem Namen, denn du hast uns genau das gesagt, dass wir es beten sollen. Und Herr, wissen wir, dass wir das Erbeten auch haben werden, nach deiner Verheißung. Amen.